Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist und heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bislang war das für mich noch nicht so wirklich zufriedenstellend. Ich bin zwar auf einige Seminare gegangen, habe ein bisschen was gelesen zu dem Thema, aber so wirklich hundertprozentig, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht durchblickt. Und deswegen habe ich mir gedacht, frag doch bei den Besten nach. Und genau das habe ich getan. Heute gibt es ein exklusives Interview mit Daniel Deutschmann, den anerkannten Experten zum Thema Allianzverträge. Und das Ende vom Lied war, ich kann von mir jetzt behaupten, dass ich Allianzverträge ziemlich gut durchschaut habe, auch wenn ich natürlich noch kein Projekt abgewickelt habe. Eine größere Tiefe kriegst du natürlich, wenn du selber ans Abwickst. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt verstanden, wie das System funktioniert. Und ich verspreche dir, nach diesem ersten Teil des Interviews wirst du das Vertragsmodell auch verstanden haben. Also viel Spaß nun jetzt beim Anhören des ersten Teils des Interviews. Ja, das Thema Allianzverträge ist in aller Munde. Erste Pilotprojekte in Österreich wurden bereits umgesetzt. Die ASFINAG denkt auch bereits darüber nach, Projekte im Allianzmodell umzusetzen. Ja, vielfach wird es sogar als die große Rettung der Baubranche beschrieben. Aber was ist denn ein Allianzvertrag eigentlich genau? Bei welchen Projekten kann er sinnvoll angewandt werden? Und was bedeutet das letztendlich für die Bauabwicklung? Es sind noch viele Fragen offen und genau deswegen habe ich mir heute einen absoluten oder den Experten in Österreich zu diesem Thema eingeladen. Mir gegenüber sitzt Daniel Deutschmann. Lieber Daniel, ich freue mich recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, danke für die Einladung.
Daniel Deutschmann ist bei Heid und Partner Anwälten beschäftigt und kümmert sich dort um die Vergabe von komplexen Hoch- und Tiefbauprojekten. Er selbst hat Bauingenieur studiert in Innsbruck und sogar seinen Baumeister dann absolviert und hat dann eben noch seinen Doktor der Juristerei draufgesetzt, also ein umfassend ausgebildeter Kollege, der sowohl technisch wie auch juristisch mitsprechen kann. Lieber Daniel, lass uns einsteigen in das Thema Allianzverträge, in dein Kernthema, in dein Kerngeschäft. Vielleicht, dass wir die ganzen Kollegen, die ganzen Zuhörer nochmal aufgleisen und die Kolleginnen natürlich auch. Kannst du nochmal kurz eine Definition eines Allianzverträges in ein paar Worten? Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, weil es ein sehr umfassendes Thema ist, aber in ein paar kurzen Sätze das Thema Allianzverträge umreißen, bitte.
Ja, Allianzverträge verfolgen im Wesentlichen das Ziel, dass bei unseren Bauprojekten nicht mehr gegeneinander gearbeitet wird, sondern miteinander. Dass eine wahre Partnerschaft entsteht und das soll dadurch generiert werden, dass die vertraglichen Mechanismen, also auch die Hard Facts im Projekt so ausgestaltet sein, dass es zu einer Win-Win- oder einer Lose-Lose-Situation für Auftraggeber und Auftragnehmer kommt und keine Win-Lose-Situationen entstehen, so wie sie derzeit bei unseren Projekten leider häufig der Fall sind. Diese Win-Win- und diese Lose-Lose-Situationen führen dann natürlich dazu, dass Auftraggeber und Auftragnehmer im Projekt gemeinsam an einem Strang ziehen und versuchen, das Beste für das Projekt, also den sogenannten Best-for-the-Project-Grundsatz, zu verwirklichen. Wie kann das jetzt umgesetzt werden? Also wie gesagt, es sind insbesondere vertragliche Regelungen, vertragliche Mechanismen, die zu diesem positiven gemeinsamen Projekterfolg führen. Und diese unterscheiden sich in zentralen Punkten von den klassischen österreichischen Bauverträgen. Ein wesentlicher Punkt ist das Vergütungsmodell. Hier gibt es keine Einheitspreise, keine Pauschalpreise, sondern die Abrechnung erfolgt nach einem Cost-Plus-Fee-Modell mit einem Bonus-Malus-Systematik, wo eben bestimmte Parameter wie Kosten, die Termine, die Qualität, alles, was dem Auftraggeber wichtig ist, bewertet werden und dann eben zu einem Bonus oder zu einem Malus für den Auftraggeber im gegenständlichen Projekt führen, je nachdem, ob die Projektergebnisse über- oder unterschritten wurden. Ein weiterer zentraler Punkt ist der sogenannte Risk-Sharing-Ansatz. Das heißt, hier weichen wir von der ÖNOMP 2110 ab, welche den Ansatz verfolgt, dass entweder Auftraggeber oder Auftragnehmer ein Risiko zu tragen haben. Das heißt, einer hat immer das Bummerl, könnte man sagen. Mhm. Der, was das Risiko ausfasst, muss 100% der Auswirkungen tragen. Die Kosten, die Termine. Und aus dem Grund sind ja alle Projektbeteiligten immer so ein Picht darauf, ja, kein Risiko in die eigene Sphäre zu bekommen, sondern alles am besten in die andere Sphäre zu schieben, was natürlich einen sehr hohen Ressourcenaufwand bei unseren Projekten verursacht. Man muss alles genau dokumentieren und festschreiben, dass es ja nicht sein eigenes Risiko war, dass ein bestimmter Umstand im Projekt eingetreten ist, der negative Auswirkungen hatte. Hier führt der Allianzvertrag sozusagen eine gemeinsame dritte Risikosphäre ein, wo die meisten Risiken eigentlich im Projekt, wie insbesondere Geologie, also all jene Risiken, die nur schwer zu berechnen sind im Vorhinein, du weißt das ja. Im Infrastrukturbau, da kommt man dann irgendwann immer wieder zum Punkt, wo man sich gedacht hat, ja, alles hat einmal gedacht, nur das nicht bei der Geologie, das ist alles komplett anders und das ist halt, das sind jene Themen, die bei klassischen Verträgen zu erheblichen Streitigkeiten führen. All diese Themen werden hier im in dieser gemeinsamen Risikosphäre gebündelt und zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geteilt. Ein weiterer zentraler Unterschied von Allianzverträgen ist die Organisationsstruktur. Hier sieht man das Projekt nicht als ein, sagen wir mal, Master-and-Slave-System, wo der Auftraggeber befiehlt und der Auftragnehmer ausführt, sondern als ein gemeinsames Unternehmen auf Zeit. Das heißt, es ist auch so strukturiert, es gibt eine hierarchische Organisationsstruktur mit einem Allianzvorstand, der wird besetzt von Auftraggeber und Auftragnehmer oder und auch vielleicht vom Planer, je nachdem wie die gesamte Projektstruktur ist. Dem untergeordnet gibt es ein Allianz-Management-Team, das ist für die operative Abwicklung des Projekts verantwortlich, das wird von einem Allianz-Manager geleitet und dem untergeordnet ist das Projektteam, das dann das Projekt auf der Baustelle entsprechend abwickelt. Und alle Entscheidungen werden in dieser Organisationsstruktur getroffen. Weiters ist auch noch ein standardisierter Konfliktlösungsprozess vorgesehen, der sozusagen in der Organisationsstruktur von unten nach oben funktioniert. Das heißt, wenn am Entstehungsort der Konflikt nicht gelöst werden kann, dann kommt es ins Allianz-Management-Team. Wenn es auch dort nicht gelöst werden kann, dann zum Allianz-Vorstand. Und wenn es auch dort nicht gelöst werden kann, haben wir in unseren Verträgen einen weitgehenden Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit vorgesehen und Schiedsgutachter oder ein Schiedsgericht etabliert. Woher kommen jetzt Allianzverträge? Noch ganz kurz. International sind sie schon seit ca. 20 Jahren im Einsatz. Es wurden schon zahlreiche, sehr große Infrastrukturprojekte mit diesem Vertragsmodell abgewickelt. Australien, Neuseeland, England, Kanada, USA und Finnland, teilweise mit ein bisschen unterschiedlichen Bezeichnungen, also Project Alliancing, IPD, IPAs, FSE1 und so weiter. Aber diese Verträge verfolgen alle den gleichen Ansatz, eben diese wahre Partnerschaft zu generieren und haben auch international bereits sehr große Erfolge gefeiert.
Sehr schön, hört sich ja nach der eierlegenden Wollmilchsau an, dieses Vertragsmodell. Wir werden natürlich jetzt in weiterer Folge auf das ganze Thema Kosten- bzw. Vergütungsmodell tiefer eingehen und auch auf das Risikothema noch tiefer eingehen. Aber vorher nur, du hast es gerade angesprochen, in den verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Arten der Ausgestaltung dieses Allianzvertrages. Da geht es von Early Contractor Involvement, also von ganz, ganz frühen Zusammenschlüssen im Projekt bis hin, dass eben ein normaler Einheitspreisvertrag eben den Allianzvertrag dann übergestülpt bekommt. Kannst du da noch kurz sagen, welche Ausgestaltung, welche Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten der Allianzverträge es da noch gibt?
Derzeit in Österreich sind immer folgende Allianzverträge im Einsatz, also der klassische Allianzvertrag, der im Wesentlichen für Projekte geeignet ist, wo sehr, sehr große Risiken drinnen stecken, also insbesondere Infrastrukturprojekte, Tunnelbau, der große Klassiker. Wie gesagt, weil die Geologie sich einfach immer anders verhält und es einfach sehr, sehr intensive Auswirkungen auf das Projekt hat. Dann gibt es noch Hybridmodelle, wo man bestimmte Elemente des Allianzvertrags herausgreift und diese mit vielleicht klassischen Preisgestaltungen kombiniert. Das ist zum Beispiel der Allianzvertrag Hochbau oder der Allianzvertrag Light. Hier haben wir eben bestimmte Elemente übernommen und sie eben für das konkrete Projekt angepasst und beispielsweise vielleicht auch mit einem Pauschalpreisteil kombiniert, dass es einen Allianzteil gibt und einen klassischen Pauschalpreisteil. Early Contractor Involvement, das ist jetzt ein Thema, es nicht unbedingt unmittelbar mit dem Thema Allianzvertrag zusammenhängt. Beim Allianzvertrag handelt es sich um ein Vertragsmodell, welches einfach die im Vorfeld bereits angesprochenen Eckpunkte umfasst. Early Contractor Involvement befasst sich eher mit dem Thema, wann hole ich denn das ausführende Unternehmen mit an Bord. Das kann jetzt aber unabhängig vom Vertragsmodell zu beurteilen sein. Also es ist auch möglich, beim Pauschalpreisvertrag mit einem TU das ausführende Unternehmen früh an Bord zu holen oder beim Einheitspreisvertrag oder beim Allianzvertrag, Allianzvertrag Hochbau. Also hier sind vielleicht andere Parameter dafür entscheidend, ob man sagt, ob man ein Early Contractor Involvement Modell durchführt oder nicht. Das ist insbesondere die Frage, was sich der Auftraggeber stellen muss, sind erhebliche Optimierungen zu erwarten, wenn der Ausführende früher mit am Tisch sitzt, also beim Hochbau zum Beispiel, oder wenn es spezielle Ausführungsmethoden im Tiefbau gibt, das was nur ein Unternehmen kann. Das nutzt ja nichts, wenn der Planer dann das ausschreibt, dass diese Gründungsmethode verpflichtend anzuwenden ist, konstruktiv, und dann kommt das ausführende Unternehmen und sagt, ja, ich kann das andere aber um die Hälfte billiger machen. Ja, ja. Also all diese Themen muss man sich halt überlegen und basierend darauf die Entscheidung treffen, ob es eben sinnvoll ist, dieses Early Contractor Involvement System durchzuführen oder nicht.
Okay. Ganz, ganz spannendes Thema, worüber wird bei uns in der Branche am meisten diskutiert, am meisten gestritten, muss man leider Gottes auch sagen, natürlich um das Entgelt. Das ist das große zentrale Thema bei unseren Bauverträgen, natürlich auch beim Allianzvertrag, weil der ein Wirtschaftsunternehmen ist, der Geld einnehmen muss und der wirtschaftlich agieren muss. Und du hast es gerade eingangs eben angesprochen, es wird ein sogenannter Zielpreis vereinbart, gemeinsam. Wie wird der genau gefunden? Ich meine jetzt eben genau in Bezug auf Abgrenzung zum Einheitspreisvertrag, wo ich eben Einheitspreise kalkuliere zum Beispiel. Wie wird dieser Zielpreis denn im Allianzmodell genau gefunden?
Ja, also der Zielpreis, muss man vorwegschicken, ist nur für die Frage entscheidend, ob es dann im Bereich, also beim Bonus-Malus, für den Bereich Kosten, wie sich dieser errechnet. Dafür brauche ich den Zielpreis. Den Zielpreis definiere ich im Rahmen des Vergabeprozesses mit dem Auftragnehmer, und der setzt sich folgendermaßen zusammen, also aus dem Teil 1, den prognostizierten Baukosten, weil die tatsächlichen Baukosten kennen wir erst am Ende des Projekts.
Die prognostizierten Baukosten, ja. Wie werden die ermittelt? Also wird basiert das dann im Endeffekt auch auf einem LV, wo dann gemeinsam geschätzt oder gemeinsam kalkuliert wird? Oder wie prognostiziere ich die Baukosten? Ich muss ja auch ein Projekt haben und dann muss ich eben Zielkosten definieren oder prognostizierte Projekte. Wie läuft der Prozess genau?
Na, die prognostizierten Baukosten, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie weit das Projekt schon durchgeplant ist. Mhm. Bei Kühtai war es so, dass das Projekt schon sehr weit fortgeschritten war im Planungsprozess und es korrespondierend zum Allianzvertrag auch eine Einheitspreisvariante gegeben hat und ein konstruktives Leistungsverzeichnis. Und aus diesem Leistungsverzeichnis hat man dann anhand der Massen die prognostizierten Baukosten errechnet. Also einerseits die Massen. Okay. Natürlich, wenn der Auftragnehmer sagt, okay, da wurde was vergessen, dann muss er die Massen korrigieren, richtig, weil er natürlich das Vollständigkeitsrisiko mitträgt, für das das LV richtig ist, im Rahmen dieser Zielkostenermittlung. Und ja, die tatsächlichen Kosten sind einfach die Annahme für die Marktpreise. Also das, was normal in der Kalkulation im Einheitspreis irgendwo drinnen steckt, das wird da halt hier transparent einfach rausgerechnet, was kostet der Kubikmeter Beton, was kostet die Tonne Stahl.
Macht man das dann gemeinsam? Also machen das dann AN und AG gemeinsam? Also wird da wirklich auch über die Kalkulation transparent gesprochen und gesagt, okay, ja, ist für mich plausibel, so was ich sage als öffentlicher Bauherr, mache ich dann in der Angebotsprüfung und schaue, ob es plausibel ist. Wird das dann bei der prognostizierten Baukostenfindung, bei dieser Preisfindung gemeinsam gemacht?
Naja, da gibt es unterschiedliche Systeme, also beim Speicherkraftwerk Kühtai hat es schon Prozesse gegeben, wo das dann gemeinsam besprochen worden ist, und da ist es auch im Rahmen der Angebotsprüfung bewertet worden, wie plausibel sich der Preis zusammensetzt. Natürlich als öffentlicher Auftraggeber hat man vielleicht ein bisschen ein Problem, das zu bewerten, dass der Angebotspreis sich nicht plausibel zusammensetzt, weil sonst müsste man ja das Angebot unter Umständen ausschreiben.
Das ist ja nicht mehr, ja.
Aber wir haben ja, also solche Vertragsmodelle können ja ohne dies nur in einem Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung vergeben werden. Also offenes Verfahren ist ja per se ungeeignet, weil ich eben genau über diese Themen nicht sprechen kann. Genau. Und bei einem Verhandlungsverfahren kann ich ja mehrere Angebotsrunden machen. Das heißt, ich lasse mir zuerst einmal meine prognostizierten Baukosten abgeben, habe dann die Möglichkeit, das in den Verhandlungen zu besprechen, das Leistungsverzeichnis zu adaptieren, noch eine Angebotsrunde zu starten und so weiter. Also hier ist durchaus ein iterativer Prozess sinnvoll, um das entsprechend nachzuschärfen und gemeinsam in den Verhandlungen zu erörtern.
Okay, verstanden. Also wir haben erster Part prognostizierte Baukosten.
Genau. Der zweite Part, das sind die sogenannten indirekten Kosten, also die Geschäftsgemeinkosten und der Gewinn. Hier ist es so, dass der Auftragnehmer normal Prozentsätze abgibt, die aus alten Referenzprojekten resultieren, was sich auch immer vorstellt. Und das wird aber zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses pauschaliert. Also wir rechnen hier nicht nach Prozentsätzen ab, also bei den Endkosten, sondern das wird eine Pauschale. Warum? Ganz klar, wie beim Cost-Plus-Fee-Vertrag hat der Auftragnehmer ja nicht wirklich einen Anreiz dazu, dass er die Baukosten so niedrig wie möglich hält.
Also wenn die Geschäftskosten prozentual von der Höhe, ist logisch,
macht Sinn. 200 Millionen sind besser wie 100 Millionen,
ja, klar, macht Sinn. Die Prozente und diese Pauschalierung erfolgt dann auf Basis der prognostizierten Baukosten, oder?
Genau, wobei es auch unterschiedliche Varianten gibt. Man könnte sich auch nur eine Pauschale anbieten lassen oder man lässt sich die Prozentsätze abgeben. Besser sind wahrscheinlich die Prozentsätze, wenn man die Zielkosten anpassen muss, dann hat man eben die Prozentsätze schon vorgegeben.
Und dann kann man es hochrechnen.
Genau, wo man es hochrechnen kann. Ja.
Okay, passt.
Dann weiter, es wird noch eingerechnet die Indexierung, die prognostizierte Indexierung über die Bauzeit und zusätzlich noch die Risikovorsorge.
Das ist dann also Punkt 4 wäre dann die Indizierung, Punkt 3 wäre die Indizierung, Punkt 4 wäre dann das Thema Risiko, oder?
Genau.
Okay?
Genau. Hier würden einfach die Risiken des Projekts gemeinsam abgeschätzt, also da gibt es probabilistische Methoden, wie man das berechnen kann. Gibt es jetzt vielleicht berufenere Techniker als mich, dass sie das erklären können, aber ja, ist ja, glaube ich, nichts Neues, besonders in der Infrastrukturbaubranche, dass man ja entsprechende Risikoabschätzungen macht. Die kann man sich natürlich auch vom Auftragnehmer im Rahmen des Vergabeverfahrens abgeben lassen, aber der Auftraggeber muss natürlich jedenfalls auch selber eine Risikoeinschätzung erstellen, um das dann mit dem Auftragnehmer entsprechend zu verhandeln, damit alle ein klares und gleiches Bild von den möglichen Risikoszenarien haben, die eintreten können. Und basierend auf dem legt man dann diese Risikovorsorge fest für die Zielkosten.
Okay, das ist nur ein Thema, das möchte ich gerne noch etwas vertiefen. Also ich versetze mich in die Lage, ich bin ein Auftraggeber, erwarte natürlich wie bei jedem Projekt bestimmte Risiken. Du hast vorher schon die Geologie angesprochen, es wird wahrscheinlich bei jedem Infrastrukturbereich ein gewisser Risikofaktor sein. Aber dann kommt auch noch der potenzielle zukünftige AN dazu und schätzt ebenfalls seine Risiken ein. Also der schmeißt nur mal was im Topf, dann hat man einen Gesamttopf an Risiken und die stimmt man dann gemeinsam ab und sagt, okay, das sehe ich nicht so gefährlich, das kann kommen oder wie auch immer. Und dann hat man einen Risikotopf, den man dann monetär bewertet.
Nein, das ist eigentlich dann schon die monetäre
Bewertung. Also das läuft dann
Topf. Also es ist so, dass man halt eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit für die Risiken annimmt und dann wieder Eintrittswahrscheinlichkeiten vom Risiko 1 zum Risiko 2, dass beide gleichzeitig eintreten. So in die Richtung funktioniert das.
Okay.
Und da gibt es irgendwelche Wahrscheinlichkeitsverteilungen und das muss jeder mal für sich erstellen. Und dann gibt es eine Bandbreite von Risiken. Also der Risikovorsorge, ich kann sagen, zwischen 50 und 150 Millionen kann das liegen und bei einer Wahrscheinlichkeit von 80% ist es dann bei 120 Millionen oder was auch immer. Ja, das muss mal jeder erstellen und das kann man dann in die Verhandlungen gemeinsam erörtern, wo sich diese Risikovorsorge realistischerweise befinden sollte.
Also das macht jeder für sich und dann wird ausdiskutiert, wo man sich dann hinlegt.
Das ist mal die Herangehensweise, die bisher in den Projekten gängig war. Man könnte vielleicht da mal eine Vorgabe machen, dass man es beilegt, was der Auftraggeber ermittelt hat und der Auftragnehmer muss dann sagen, warum er das anders sieht, welche Risiken er dazu einschätzt. Also da gibt es natürlich verschiedene Wege zum Ziel.
Sehr spannend, sehr spannend. Macht grundsätzlich Sinn und im zweiten Teil des Interviews werden wir ja dann auch drauf eingehen und das Thema Risiko nochmal aufgreifen. Was ist, wenn eben Risiken schlagend werden, die nicht in diesem Topf sind, also die man nicht vorhergesehen hat? Wie geht man damit um? Aber das ist Teil für das zweite Thema. Wir haben ja auch schon gesprochen, eben beim Zielpreis, also das sind dann die vier Themen, die den Zielpreis ergeben, oder?
Mhm.
Und dann hast du ja auch schon gleich zu Beginn angesprochen, dass ein Bonus-Malus-System eingeführt wird. Jetzt haben wir unseren Zielpreis. Wie funktioniert das dann im Detail mit dem Bonus-Malus-System?
Naja, das Bonus-Malus-System umfasst mehrere Komponenten. Das heißt, es kann in der Regel wird es wahrscheinlich die Kostenkomponente umfassen. Es kann aber auch die Terminkomponente umfassen, okay, wo man durch sagt, auch hier gibt es Risiken. Also es gibt genau die gleichen Risiken, was bei den Kosten gibt, gibt es auch auf der Terminseite und muss man natürlich vom prognostizierten Termin auch hier eine Risikovorsorge vorsehen. Ja? Und weiters kann der Auftraggeber aber zum Beispiel auch noch Qualitäten oder Arbeitssicherheit alles festlegen im Rahmen dieses Bonus-Malus-Systems, was ihm für das konkrete Projekt als wichtig erscheint. In Australien wurden zum Beispiel auch die Anwohnerzufriedenheit Bewertungsparameter festgelegt oder das Management mit den Stakeholdern in Bezug auf die ganzen Bewilligungsthemen. Ja. Man muss natürlich immer schauen, dass man da eine Nulllinie findet und einen Bewertungsmaßstab. Ja. Aber hier ist der Auftraggeber frei und kann wirklich seine Themen platzieren und das auch monetär dann mit einem Bonus oder Malus bewerten, wie das Projektergebnis am Ende des Tages ausgeschaut hat. Natürlich die klassischen Themen, sagen wir, bleiben wir jetzt mal bei den Kosten. Da funktioniert es folgendermaßen. Also ich habe im ersten Schritt mal im Rahmen des Vergabeverfahrens meine Zielkosten ermittelt und dann am Ende des Tages, nach Projektabschluss, schaue ich, wo liegen denn die tatsächlichen Baukosten plus der Teil 2, die indirekten Kosten. Und dann wird geschaut, liegen diese Baukosten, tatsächlichen Endkosten unter den Zielkosten? Dann ergibt sich ein Bonus, der dann noch ein bisschen im Schlüssel aufgeteilt wird. Oder liegen die tatsächlichen Endkosten über den vereinbarten Zielkosten? Dann ergibt sich ein Malus, der dann wiederum vom Auftraggeber und vom Auftragnehmer gemeinsam zu tragen ist, wobei der Malus in der Regel gecapped ist. Also der Auftragnehmer kann nicht unendlich weit in den Malus rutschen. Er bekommt zumindest, also das ist normalerweise in allen Verträgen so vorgesehen, dass er zumindest die tatsächlichen Baukosten ersetzt bekommt. Also er kann verlieren, die Geschäftsgemeinkosten und den Gewinn, aber die tatsächlichen Baukosten werden auf jeden Fall bezahlt. Das heißt, er kann nicht unter Null rausgehen aus dem Projekt. Und das ist ja was oft bei den klassischen Projekten das Problem. Das
wollte ich genau gerade ansprechen. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Auftragnehmerseite, weil du hast es gerade richtig gesagt, weil das ist eigentlich bei vielen Projekten das Riesenthema, dass man nicht einmal die eigenen Kosten erstattet bekommt oder erwirtschaften kann. Und das Thema fällt dann schon mal weg.
Ist ja fair. Ist absolut fair. Ja, ich meine, wieso soll, natürlich, wenn die Geologie schlecht war, wieso soll der Auftragnehmer das bezahlen? Der Auftraggeber wünscht sich ja den Tunnel. Kann ja der Auftragnehmer nichts dafür.
Genau, also das ist eine absolut faire Geschichte, dass man zumindest die Baukosten ersetzt bekommt. Das hört sich ja alles nach einem ziemlichen Aufwand jetzt in der Vertragsgestaltung an. Also gerade was dieses Bonus-Malus-System, gerade dieses Risken-Thema auch. Wie aufwendig ist das Ganze in der Vertragsgestaltung? Und wie schaut es mit den Projektgrößen aus? Also ich habe mal gehört oder gelesen, dass es sich erst ab einer gewissen Projektgröße lohnt eben auch, weil es kommt ja dann im nächsten Schritt nur das Thema der Verrechnung hinzu, dieses Open-Book-Thema, da möchte ich auch noch ganz kurz drüber sprechen jetzt im ersten Teil. Dieses Open-Book-Thema eben, was ja auch einen gewissen Aufwand für gerade für die Firmenseite, also für die Auftragnehmerseite bedeutet. Kannst du da noch kurz was dazu sagen? Wie ist der Aufwand und ab wann rentiert sich sowas? Lohnt sich sowas?
Zum Aufwand muss man mal eines sagen, der Aufwand ist vielleicht in der Vergabephase etwas höher, als wenn man ein klassisches offenes Verfahren mit einem konstruktiven Leistungsverzeichnis macht, aber, und da gibt es auch schon erste Untersuchungen im Rahmen einer Diplomarbeit zum Gemeinschaftskraftwerk Inn, das ja ein bereits abgeschlossenes Projekt ist, dass die Einsparungen nur durch diese Kooperation, durch das, dass man nicht alles doppelt dokumentieren muss und der Fokus immer auf dem ganzen Claim-Thema liegt, zwischen 6-9% der gesamten Baukosten betragen.
Also 6-9%?
Ja, 6-9%.
Das ist ordentlich.
Ohne, dass ich noch sonst wahnsinnig viel optimiert habe. Das ist nur der Ressourcenaufwand. Und das wurde auch durch die Auftragnehmer bestätigt. Die sagen, für das, was nochmal 2 oder 3 Container dort stehen haben für die Mannschaft, haben sie beim GKI einen einzigen gehabt. Die fahren mit der halben Mannschaft.
Also 6-9% auf beiden Seiten aufaddiert. Also
insgesamt.
Insgesamt, ja. Okay, ja.
Was auch dem Auftraggeber natürlich zugutekommt, weil er ja nur die Baukosten zahlt. Er zahlt ja den Lohn von den Leuten, die auf der Baustelle sind. Mhm. Und wenn weniger auf der Baustelle sind, zahlt er weniger. Und das ist der Clou bei der ganzen Sache, dass ich eben auch hier nochmal mit 6-9%, kann man sagen, fast 10% Einsparung im Projekt, da muss man sonst schon ganz gute Angebote kriegen und eine super perfekte Ausschreibung haben, wo keine dass keine Claims mehr reinkommen und es darf überhaupt kein Risiko eintreten.
Da bin ich bei dir, ja. das ist korrekt. Dann kurz noch zum Thema Abrechnung des Ganzen. Wir reden hier immer von den tatsächlichen Baukosten, die abgerechnet werden. Jetzt, wir im konventionellen Projektgeschäft haben das halt überhaupt nicht gewohnt. Was sind die tatsächlichen Baukosten? Weil wir rechnen normal einen Einheitspreis mal Masse ab oder vielleicht einen Zahlungsplan über eine Pauschale. Aber was versteht man unter diesen tatsächlichen Baukosten? Ich habe vorher schon diesen Ausdruck Open Books erwähnt. Sag da nur, wie läuft die Abrechnung dann von dem ganzen, von der ganzen Geschichte?
Theoretisch ganz einfach. Die tatsächlichen Baukosten ist das, was es dem Auftragnehmer kostet ohne Zuschlag. Also wenn man in der Kostenstruktur dem Auftraggeber einfach rausstreicht, den Auftragnehmer rausstreicht und die Kosten direkt zum Auftraggeber durchrechnet, was kostet der Kubikmeter Beton, was kostet die Tonne Stahl, was kostet der Polier auf der Baustelle an tatsächlichen Kosten, welchen Lohn erhält er, wie viel kosten die Baugeräte, die auf der Baustelle sind, es gibt verschiedene Varianten, ob die beigestellt werden, also im Detail wird es schon ein bisschen komplizierter, ja, aber klar. Am Ende des Tages ist es so, dass einfach alles weitergerechnet wird und der Gewinn und die Geschäftsgemeinkosten, das was nochmal irgendwie im Einheitspreis natürlich umgelegt ist, das wird einfach direkt draufgesetzt. Also einfach das ist einfach das einfachere System, als wie das in den K-Blättern irgendwo reinzurechnen. Und das führt das dazu, dass wenn es eben zu Änderungen kommt, das System auch einfacher bleibt.
Das macht absolut Sinn, weil ich weiß sehr, sehr gut, welcher Aufwand hinter einer komplizierten Erdbauabrechnung zum Beispiel steckt, wie viele da, wie viele Ressourcen da auf AN-Seite wie auch auf AG-Seite gebunden werden. Ja. Und das fällt natürlich dann weg. Das heißt aber auch, kurz nur für mich nochmal, dass ich das richtig begreife, also es wird dann direkt zum Beispiel eine Rechnung eines Baggerlieferanten oder Beistellers wird dann direkt durchgestellt zu mir als Bauherr und wie prüfe ich dann, ob die Kosten richtig sind? Kehrt da dann das Vertrauen dazu, dass ich sage, wenn da eine Rechnung von, was weiß ich, vom Erdbauer XY da ist, haue ich meinen Haken drunter oder wie läuft das dann in der Praxis im Detail ab?
Na, grundsätzlich ist so, dass natürlich die Rechnungen, so wie sie kommen, auch geprüft und freigegeben werden können, aber es gibt natürlich je nachdem schon stichprobenartige Kontrollen, ob das auch wirklich der Realität entspricht und wenn man da ein Fehlverhalten festgestellt wird, ist das mit einer sehr, sehr hohen Penale sanktioniert.
Ah, das wird dann, okay, also da wird ein Riegel vorgeschoben quasi, dass man gar nicht in die Versuchung kommt, weil wenn man erwischt wird, dann gibt es eine ordentliche Sanktion. Ja.
Mhm, macht Sinn. Ist bis jetzt noch nie aufgetreten, muss ich sagen, bei den Projekten, die wir umgesetzt haben. Und man muss zusätzlich noch dazu sagen, also bei den TIBA-Projekten, also GKI und Güter, war es immer vorgesehen, dass es verpflichtend ist, dass der Auftragnehmer eine Arbeitsgemeinschaft ist. Das heißt, die müssen einen Arbeitsgemeinschaftsvertrag abschließen und alle Verträge sind dem Auftraggeber natürlich offen zu legen.
Es läuft also sowieso alles, oder? Alles. Es ist sowieso alles einsichtig und der Auftraggeber kann überall...
Okay, genau, das macht die ganze Projektbuchhaltung liegt offen. Mhm. Es sind alle Verträge mit Subunternehmern offen zu legen. Mhm. Und durch das, dass wir vorgeschrieben haben, dass es sich um eine Arge handelt beim Auftragnehmer, du weißt es eh, die Arge interne Verrechnung, die Arge kontrolliert sich gegenseitig. Ja, da schaut ja jeder, die machen das ja bei vielen Bauprojekten, da schaut jeder auf den anderen, damit da ja nichts reingerechnet wird, was nicht da reinkehrt. Und die genau passen. Das Gleiche machen sie bei den Projekten auch. Ja. Genau. Also, ist man quasi beim Sechs-Augen-Prinzip, das Vier-Augen-Prinzip, was die Arge hat, oder wenn es eine größere Arge ist, vielleicht sogar 8 Augen, genau, plus die Augen vom Auftraggeber. Also hier kann man durch entsprechend gutes System auch dem einen Riegel entsprechend vorschieben, dass hier Fehlverrechnungen stattfinden. Was man aber dazu sagen muss, ist, der Auftraggeber braucht auf seiner Seite schon technisch versierte Leute, die in der Lage sind, das zu prüfen. Das ist kein Pauschalpreis, wo man nach Zahlungsplan
hat. Wo man einfach, aber das brauche ich beim Einheitspreisvertrag auch, also insofern ändert sich da nichts. Thema Kosten verstanden, denke ich zumindest. Thema Risiko nochmal. Das stelle ich mir nur relativ schwer vor. Geht zumindest nur nicht ganz in meinen Kopf rein, weil es ist ja so, dass genau diese Themen ja auch bei einem konventionellen Vertragsverhältnis immer wieder das Schwierige sind, im Vorfeld die Risiken zu definieren, weil es ist ja nicht so einfach zu prognostizieren, was eintreten wird, welche Probleme das kommen werden. Das ist ja schon mit einer großen Unsicherheit eben behaftet. Wie schafft man es, dass man da eben die Risiken relativ genau definiert, dass man sie auch relativ klar beschreibt, dass jeder weiß, um was es geht und dass man es vor allem auch relativ vollumfänglich erwischt.
Naja, der Vorteil bei diesem Modell ist so ganz so vollumfänglich, muss ich es gar nicht erwischen, weil ich habe ja, wie gesagt, die dritte Risikosphäre und da ist festgelegt, dass alle Risiken, die nicht explizit dem Auftraggeber oder dem Auftragnehmer zugewiesen sind, in diese Risikosphäre fallen. Das heißt, habe ich was vergessen, fällt es rein, in die gemeinsame Risikosphäre.
Also es gibt, ich definiere Risiken, jeder erkennt für sich selbst Risiken. Diese Risiken, diese erkannten, werden dann einer Sphäre zugeordnet?
Nein, noch nicht. Wir haben drei Risikosphären. Und die großen Risiken, die jetzt auf der Geber- und auf der Auftragnehmerseite sind in der ÖNOM, die werden im Wesentlichen in diese gemeinsame Risikosphäre verschoben. Also all diese Themen, die nochmal Probleme verursachen. Geologie oder was war, wenn die Planung davor falsch war, ja, die der Auftraggeber beigestellt hat. Was ist, wenn schlechte Erfüllungen von Subunternehmern sein? All diese Themen, die kommen in die gemeinsame Risikosphäre. Okay. Sind davon umfasst, das steht im Vertrag drinnen.
Passt. Also eine Risikosphäre ist die gemeinsame Risikosphäre, die umfasst jene Risiken, die im Vorfeld erkannt wurden.
Und die nicht erkannt wurden.
Und die, also auch die nicht erkannten, die fallen dann im Laufe der Bauabwicklung auch da hinein.
Das ist quasi ein dynamisches System. Alles, was nicht erkannt wird, ist auch in dieser Risikosphäre.
Okay.
Also alle zentralen Projektrisiken sind in dieser gemeinsamen Risikosphäre drinnen. Mhm. Auch wenn sie im Vorfeld nicht erkannt wurden. Es gibt nur ganz, ganz wenige Risiken, die jetzt beim Auftraggeber und beim Auftragnehmer verbleiben.
Also, zum Beispiel?
Na, beim Auftraggeber sind es zum Beispiel Leistungsänderungen, die zur Erreichung des Leistungsziels nicht erforderlich sind. Das kommt aber dann eh noch im zweiten Teil.
Genau, da drüber reden wir dann.
Genau. Oder beim Auftragnehmer beispielsweise das Kalkulationsrisiko für den Pauschalpreis. Ganz klar, wenn sich da was ändert, kann man das nicht weiterreichen bei den direkten Kosten. Aber zum Beispiel schlechte Erfüllungen für Subunternehmen oder wenn der Subunternehmer insolvent wird, all diese Themen sind gemeinsame Risiken.
Die sind dann gemeinsam.
Wenn jetzt, sagen wir, ein Subunternehmer wird insolvent, fällt weg, der Auftragnehmer muss mit Nein suchen, der Auftraggeber ist nicht mein Problem.
Genau so ist es.
Ja.
Genau so
ist es. Du kannst zwar jetzt keinen Erdbeer machen, aber ja, musst trotzdem mit Termin halten. Ist ja vertraglich so festgelegt, entspricht der Vertragsstruktur. Hier ist es nicht so, das ist ein gemeinsames Thema und beide Vertragsparteien müssen ihre Ressourcen investieren, um Lösungen für das Problem zu finden und vielleicht und so schnell wie möglich einen neuen Subunternehmer zu beschaffen.
Das führt natürlich schon auf beiden Seiten sehr stark dazu, eben genau die Allianz, wie es ja schon im Namen steckt, diese Allianz zu suchen und auch zu leben. Also das macht schon insgesamt Sinn und ich kann mir schon vorstellen, dass das eben genau diesen Schub in die richtige Richtung bewirkt und eben diese Trennung, die wir ja im konventionellen Thema haben, auflöst. Risiko ebenfalls verstanden, das heißt, wir haben eben gegenüber der klassischen Risikosphäre neutrale Sphäre AN, AG, wie auch die neutrale Sphäre dann auch immer zugeordnet ist, wissen wir alle, ABGB, anders wie beim ÖNOM-Vertrag, haben wir eine gemeinsame Sphäre und eine sehr begrenzte AN- und AG-Sphäre, wo wirklich nur noch ganz, ganz, ganz wenige Risiken übrig bleiben und der Großteil an Problemen auf der Baustelle ist eigentlich gemeinsam zu lösen und das ist auch vertraglich geregelt.
Vollkommen richtig.
Okay. Sehr schön.
Du willst noch? Ja, und das führt dazu, also wenn man jetzt das Gesamtsystem betrachtet, wir reden immer von dieser Win-Win- und Lose-Lose-Situation, genau dieser Umstand, dass alles, was in der gemeinsamen Risikosphäre ist, führt zu dieser Win-Win-Situation oder Lose-Lose-Situation. Das heißt, die Zielkosten, wenn ein Risiko aus der gemeinsamen Risikosphäre eintritt, werden die Zielkosten nicht angepasst, diese Linie, die ich im Rahmen des Vergabeprozesses festgelegt habe, die rückt nicht ab. Nur die tatsächlichen Baukosten steigen, wenn ein Risiko eintritt. Klar, wenn sich die Geologie ändert, dann steigen die tatsächlichen Baukosten. Was passiert? Natürlich, der Bonus wird kleiner für den Auftragnehmer und der Auftraggeber muss mehr zahlen, weil er zahlt ja die tatsächlichen Baukosten. Was habe ich? Eine Lose-Lose-Situation. Der Auftragnehmer bekommt weniger Bonus, der Auftraggeber zahlt mehr. Naja, was würden beide machen? Natürlich wollen beide die Baukosten so gering wie möglich halten, weil der Auftragnehmer auch mehr Bonus will. Der kriegt 30%, 50%, je nachdem von der vertraglichen Vereinbarung, von dem, was er sich da einspart. Der wird seine ganzen Ressourcen darin investieren, dass er hier die optimalste Lösung für das Projekt findet, um die Kosten so gering wie möglich zu halten.
Und das gemeinsam mit dem Auftraggeber, weil der Auftraggeber im selben Ausmaß
profitiert.
Profitiert, danke schön, weil sie ja gemeinsam im selben Boot sitzen und dadurch werden wahrscheinlich auch ganz, ganz andere Lösungsideen gefunden, weil vier Augen sehen mehr als zwei Augen und auch zwei Gehirne denken mehr als ein Gehirn. Also insofern kann man sich da durchaus vorstellen, dass durch die gemeinsame Zusammenarbeit durchaus auch andere Ideen gefunden werden.
Vollkommen richtig. Und was ist der erste Schritt, was Sie machen beim Allianzvertrag, wenn ein Problem auftritt? Was ist da der erste Schritt? Sie suchen gemeinsam eine Lösung.
Genau.
Was ist der erste Schritt beim klassischen Vertrag?
Ja. Erst einmal Finger. Ja. Du bist schuld.
Dokumentation auspacken, genau. Schauen, was passiert ist und sich absichern, ja, nichts Falsches genau, machen, ja. Baustelle einstellen.
Und ja, nicht miteinander reden, weil sonst hat ja der vielleicht mehrere Informationen, die mir nachher schon absolut macht definitiv Sinn. Letzte Frage im ersten Teil. Wir haben es jetzt eh schon darauf hingeleitet, eben die ÖNORM kennt eben zwei Risikosphären. Die neutrale Sphäre wird dem AG zugeordnet. Der AG hat bestimmte Risiken, der AN hat bestimmte Risiken. Überhaupt dieses ganze ÖNORM-Konstrukt kennen wir ja alle sehr, sehr gut und mittlerweile sehr lange. Wie kann ich mir jetzt einen Allianzvertrag vorstellen? Ist der ähnlich wie ein ÖNORM-Vertrag? Ist das ein komplett eigenes Vertragswesen? Ist das was aufgesetzt wird auf die ÖNORM? Oder wie schaut so ein Allianzvertrag dann im Detail aus?
Naja, also es ist in vielen Punkten total unterschiedlich zur ÖNORM BE 2110, BE 2118. Das heißt, es macht durchaus Sinn, und so haben wir es in unseren Projekten gehandhabt, dass man einen eigenen Allianz teilmachen, wo wir wirklich all diese Unterschiede im Detail beschreiben. Zum Beispiel eben das ganze Risikothema, die Sphärenzuordnung, das passt einfach nicht. Ich meine, und hier so Fleckerlteppichartig dann die ÖNORM zu überarbeiten, macht keinen Sinn und ist für den Leser wahrscheinlich auch nicht geeignet, um das System zu verstehen. Und für dem lebt der Allianzvertrag, dass die handelnden Personen verstehen, dass es nur gemeinsam geht. Wenn Sie das nicht verstehen, weil das irgendwo drinnen ist in ÖNORM verteilt, dann nutzt das nichts. Das heißt, wir machen einen eigenen Allianzteil. Die ÖNORM verschwindet aber nicht komplett, sondern kann durchaus auch bestehen bleiben, weil die ÖNORM umfasst ja viele Regelungen, die das Doing auf der Baustelle regeln,
sozusagen. Richtig. Gerade wenn man da an den Abschnitt 6 denkt, wo es eben um die Ausführung geht, um die Leistungserbringung in erster Linie, da sind viele nützliche Dinge für den Techniker eben. Das macht durchaus Sinn, wenn das. Das heißt, das besteht dann durchaus parallel. Also die ÖNORM ist Vertragsbestandteil, aber die Dinge, die nicht passen, werden dann eben in einem eigenen Vertragswerk overruled sozusagen.
Genau. Ja. Es gibt den Allianzteil und den quasi ÖNORM-Teil, wo halt alle Bestimmungen gestrichen sind, die im Allianzvertrag explizit geregelt sind. Aber wie gesagt, diese Pflichten des Auftragnehmers, das muss er dann so auf der Baustelle machen, genau. Das ist ja hier gleich. Aha. Also ändert sich ja nichts. Aha. Also ein bisschen was vielleicht für die Zuständigkeiten und für die Struktur, weil wir das Allianz-Management-Team haben, den Allianz-Vorstand, aber ansonsten ist es ident.
Ja, Daniel, also erst einmal einen riesen Dank an dich, dass wir so tief einblicken durften in dieses neue Vertragswerk, das immer mehr Ausbreitung findet. Ich habe einiges heute viel tiefer verstanden, als ich es bis jetzt verstanden habe. Einige Vorträge zu dem Thema schon gesehen, aber es ist dann trotzdem nochmal was anderes, wenn man mit einem Experten spricht und wirklich nochmal gezielt nachfragen kann und in die Tiefe gehen kann. Also dafür recht herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben heute viel gelernt und ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil und du musst auch unbedingt den zweiten Teil anhören, weil da gehen wir nämlich dann in das Thema MKFs beziehungsweise in das Thema Mehrkosten, schauen uns, wie funktioniert es, wenn es eine Leistungsänderung, eine Störung, ein Risiko eben gibt im Rahmen eines Allianzvertrages, was haben wir da für Abweichungen gegenüber der ÖNORM eben und wie wird es da abgehandelt. Und weil wir gerade beim Thema MKS sind, hol dir unbedingt mein Anti-Claim-Management-Kit, den Link dazu findest du bei den Shownotes drinnen, da habe ich alles zusammengefasst, dass du eben Mehrkostenforderung effizient prüfen kannst und damit wirst du deine Fähigkeiten im Prüfen von Mehrkostenforderungen definitiv weiter verbessern. Und habe ich dir zu viel versprochen? Ich denke nicht, du wirst es jetzt auch wirklich in die Tiefe verstanden haben. Ich finde, es war sehr anschaulich und wirklich in die Tiefe gehend. Wenn du Lust hast, schreib mir noch einfach, was du von Allianzverträgen hältst. Und ansonsten bis nächstes Mal zum zweiten Teil des Interviews. Dein Stefan Ufertinger.